Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Düsseldorf am 27. November 1906. Esoterisches Christentum. Meine sehr verehrten Anwesenden, es ist heute die Zeit, in der in weiteren Kreisen bekannt werden muss, was man durch die ganze Entwicklungsgeschichte der Menschheit hindurch die Mysterien, die Mystik, die esoterische Weisheit genannt hat. All dem, was in der Geistesentwicklung der Menschheit zutage getreten ist, liegt eine tiefere Weisheit zugrunde, von der die Menschen im Allgemeinen bisher nicht gewusst haben. Wir wollen uns zuerst darüber verständigen, was man unter Mysterien oder unter Esoterik immer verstanden hat. Alles, was die Menschenkultur zustande bringt in der Welt, geht zuletzt auf einige große Persönlichkeiten, auf führende Individualitäten zurück. So ist auch eine Anlage wie der Simplon Tunnel zuletzt auf die Geistesarbeit großer Individualitäten zurückzuführen, die zwar nicht direkt bei dem Bau beteiligt waren, aber deren Entdeckungen auf geistigem Gebiet es möglich gemacht haben, dass andere diesen Bau ausführen konnten. Der Praktiker wird vielleicht die Meinung haben, dass solche Dinge aus rein äußerlicher Betätigung geschaffen worden sind. Dies anzunehmen wäre aber der größte Irrtum, den man sich hingeben kann. Nicht die Ingenieure, die den Plan gefasst haben, nicht die Arbeiter, die ihn ausgeführt haben, sind die geistigen Urheber dieser Dinge. Gäbe es nicht das, was man höhere Mathematik nennt, wie sie von Leibniz, Newton und anderen ausgesonnen worden ist, so hätte man niemals solche Arbeiten ausführen können. Alle diese Denker waren notwendig, um das zustande zu bringen, was man materielle Kultur nennt. Wenn wir den Tatsachen auf den Grund gehen, dann können wir sehen, wie all die Arbeiten und Fabrikationen, also Bauten und Schöpfungen, ohne die Seele der großen Denker nie hätten zustande kommen können. Ist das bei der äußeren materiellen Kultur der Fall, so gilt es in noch höherem Maße für die geistigen Strömungen. Was Religion und Kunst den Menschen gebracht haben, was Staaten regiert hat als Recht und Gerechtigkeit, was als Ordnung, als Sittlichkeit gelebt hat, was Moral für die Menschen gewesen ist, das führt alles auf tiefere Eingeweihte der Menschheit zurück, auf verborgene Weisheitsstätten, wenn man den tieferen Ursprung zu suchen unternimmt. Sehen wir uns die Kunstwerke an, die über die Jahrhunderte hinüberleiten, so finden wir, dass sie auf tiefere Quellen zurückführen. Ob man sich einen Dichter wie Dante, einen Geist wie Goethe, einen Maler wie Raphael oder religiöse Erscheinungen wie das Christentum vorstellt, sie alle führen, sowie alle moralischen und religiösen Strömungen, wie alle Kunst und Wissenschaft, in die geheimen Stätten, wo im Verborgenen das gepflegt wurde, was man die Mystik, die Esoterik nennt. Wie alle Religionen, so liegt auch dem Christentum eine Esoterik zugrunde. Es ist nur kurzsichtig, wenn die Einwendung gemacht wird, das Christentum sei für schlichte Herzen, es müsse zum Gefühl sprechen und für jeden verständlich sein. Das ist eine kurzsichtige Anschauung. Alle Religionen kleiden zuletzt ihre Wahrheiten in so simple Sätze, dass keine Seele so schlicht sein kann, dass diese nicht zu ihr sprechen. Was aber in dieser Einfachheit herauskommt, ist bei den Eingeweihten aus den Höhen entstanden. Eingeweide hat es immer gegeben. Im alten Indien waren es die Rishis, die eine uralte Weisheit gelehrt haben. In Persien war es Zarathustra, der die Weisheit gelehrt hat. Wir können nach Ägypten, nach Griechenland, nach Rom gehen. Überall finden wir eine Volksreligion, aber inmitten dieser Völker sind überall auch Geistesriesen, der Menschheit dem Namen nach unbekannt. Sie sind es, die okkulte Bruderschaften um sich vereinigten. Wer da aufgenommen werden wollte, der musste strenge Proben ablegen. Diese Prüfungen bezogen sich nicht auf das intellektuelle Leben. Es handelt sich vielmehr darum, dass sich der Mensch zu einem freien Charakter durchgerungen haben sollte, wo nichts, was Gefühl und Leidenschaft ist, mit dem Menschen durchgeht. Dann musste er sich die Fähigkeit erwerben, sein Wissen niemals zu missbrauchen. Solche durch schwere Proben hindurchgegangene Menschen wurden dann zu Sendboten für die übrige Menschheit. Sie durften keine andere Gesinnung im Herzen tragen, als den Menschen zu dienen, den Menschen zu helfen. Sie mussten solche Menschen sein, die das Wort verwirklichen: Wer unter euch der Erste sein will, der muss aller Diener sein. Auch im intellektuellen Streben durften sie niemals nachlassen, sich zu den höheren Wahrheiten durchzuringen. Heute wird vielfach dem, der an die Möglichkeit glaubt, die geistigen Welten zu erkennen, gesagt: Wir Menschen haben Grenzen der Erkenntnis, aber innerhalb der Mysterienkreise sagt man, du hast Fähigkeiten, die in dir schlummern. Wenn du sie weiterentwickelst, dann kannst du dich zu einer höheren Erkenntnis durchringen. Das, wozu die Menschen durch Ausbildung ihrer inneren Anlagen entwickelt wurden in den Mysterienstätten, das nannte man eine zweite Geburt. Man sagte, ein solcher Schüler erlebt etwas auf einer höheren Stufe, wie hier in der Sinnenwelt der Blindgeborene es erlebt, der operiert wird. Eine Operation der Seele, eine Wiedergeburt im Geist, wurde mit dem Mysten in den Mysterien vollzogen. Das, was man in den Mysterien die Reiche der Himmel nannte, in die der Myste eingeführt wurde, das war nicht an einem anderen Ort. Das Reich der geistigen Welt ist um den Menschen herum. So viele Welten sind um uns herum, wie wir Fähigkeiten haben, diese Welten wahrzunehmen. In den Mysterien empfing man nicht eine Weisheit, die trocken und abstrakt war, sondern eine Weisheit, die zugleich Religion war, die zugleich Kunst war. In den ältesten Mysterien war die Weisheit zugleich Religion und Kunst. In den alten Mysterien Griechenlands wurde dem Mysten das geistige Auge geöffnet. Es wurde ihm vorgeführt, wie einmal in Urzeiten der Mensch noch halb Tier war und wie sich die Seele bis zu der Stufe des Menschen heraufgerungen hat, auf der der Mensch sich selbst erblickt. Drei Stufen führte man ihm vor. Er sah Gestalten, wie sie in einer fernen Menschheitsentwicklung gelebt haben, dann Gestalten halb Tier und halb Mensch, dann vollkommene menschliche Gestalten. Diese drei Typen der Menschheitsentwicklung traten ihm in den griechischen Mysterien entgegen und sie fanden in der griechischen Plastik ihren Ausdruck. Erstens der Zeus-Typus mit der geraden Nase, den Augen mit Augenbrauenrundungen nach oben. Zweitens der Typus des Gottes Merkur mit dem welligen Haar und der aufgestülpten Nase. Drittens der Typus des Satyr mit anderen Augen, anderer Nase und anderem Mundwinkel. Diese drei Typen traten uns als Abbild der Stufen der Menschheitsentwicklung in der griechischen Kunst entgegen. Ein anderes Mal wurde dem Mysten gezeigt, wie der Gott selbst in die Natur herniedersteigt, wie er sich durch das Gesteinsreich, durch das Pflanzen- und Tierreich hindurch bis hinauf zum Menschenreich entwickelt und dann aus dem menschlichen Herzen neu geboren wird. Man nannte das den Abstieg und den Tod des Gottes, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Dies alles wurde im griechischen Drama dargestellt. All das, was im Drama dargestellt wurde, ist aus den Mysterien entstanden. All das ging aus den Mysterien hervor. Wie sich der Stamm in verschiedene Zweige trennt, so trennten sich dann die Mysterien in Religion, Wissenschaft und Kunst. Die alten Mysterien, die Mysterien der ägyptischen Priesterweisen, die Eleusinen, die in Griechenland gefeiert wurden, die nannte man die Mysterien des Geistes. Diejenigen, die als Lehrer und Führer in diesen Mysterien an der Spitze standen, hatten sich zu den geistigen Welten durchgerungen. Sie waren Genossen der Geisten, sie hatten Verkehr mit den göttlichen Wesen. Iamblichos, der syrische Philosoph um 250 bis 330, schildert, wie die Götter in den Mysterien herabstiegen. Nur nach sittlicher Läuterung, nach intellektueller Aufklärung konnte man in diese Stätten der Weisheit hineinkommen. In der alten heidnischen Zeit war das so, da erlebten vorzugsweise die Mysterien des Geistes. Nur mit Enthusiasmus, mit tiefer Hingabe sprachen die Mysten von dem, was man in den Mysterienschulen erleben konnte. Aristides spricht so davon: Ich glaubte, den Gott zu berühren, sein Nahen zu fühlen, und ich war dabei zwischen Wachen und Schlaf. Mein Geist war ganz leicht, so dass es kein Mensch sagen und begreifen kann, der nicht eingeweiht ist. Und an anderer Stelle sagt er: Es war, als ob die geistige Welt mich umrieselte. Plutarch sagt, wer die Weihen empfangen hatte in diesen Mysterien, den grüßte die Gottheit mit dem Ewigkeitsgruß. Diejenigen, die sie durchgemacht hatten, nannte man die Wiedergeborenen. Wir müssen ein wenig beleuchten, welches der letzte Akt bei einer jeden Einweihung in den Mysterien des Geistes war. Man musste eine moralische Läuterung, eine intellektuelle Aufklärung durchmachen. Dann konnte man mit den Augen des Geistes sehen. Hinter dem Bewusstsein, das uns in wachem Zustand begleitet, gibt es ein anderes Bewusstsein. Das Bewusstsein sinkt beim Einschlafen nicht vollkommen in die Finsternis. Der Mensch bleibt auch des Nachts bewusst, er bleibt vorhanden, aber das Bewusstsein, das ihn vom Morgen bis zum Abend begleitet, das bleibt nicht in der Nacht. Es gibt ein Mittel, dem Menschen diese Bewusstlosigkeit zu nehmen. Es gibt Methoden, dies zu erlangen. Durch Seelenkultur, durch Dinge, die sich als intime Vorgänge im Innern der Seele erweisen, kann sich der Mensch die Möglichkeit erringen, dass sein Traumleben ihm neue Offenbarungen bietet, dass er etwas erfährt von den Dingen, die man nicht mit sinnlichen Augen und Ohren erkennt. Es ist ganz gleich, ob man die Wahrheit im Schlafen oder im Wachen erkennt. Nur muss der Mensch lernen, die Welt, die er da erlebt, in die Tageswirklichkeit herüberzunehmen. Wenn er imstande ist, das Geistige in der ganzen Welt zu sehen, dann hat er die erste Stufe der Einweihung erreicht. Auf der zweiten Stufe erlebt der Mensch etwas, wie wenn er in einem flutenden Meer von Farben lebte. Da gibt es eine höhere Einweihung, durch die ein Bewusstsein entwickelt wird, wo dem Menschen eine noch höhere geistige Welt aufgeht. Der Mensch ist heute im gewöhnlichen Leben nicht imstande, das Bewusstsein wachzurufen, das hinter dem physischen Bewusstsein liegt. Der letzte Akt der Mysterien des Geistes war der, wo das Alltagsbewusstsein runtersank, doch das Bewusstsein nicht aufhörte. 3 Tage und 3 Nächte lag der Mensch im Mysterientempel in einem anderen Bewusstseinszustand, der Bürger und Teilnehmer einer anderen Welt. Dann wurde er von den Priesterweisheiten wieder erweckt. Er bekam einen neuen Namen. Er war ein Eingeweihter, ein Wiedergeborener. Von den Mysterien des Geistes konnte man sagen, selig sind, die sie durchgemacht haben. Selig sind, die da schauen. Zur Zeit des Christus Jesus kamen zu den Mysterien des Geistes die Mysterien des Sohnes hinzu, die es seit der Zeit des Christus gibt. Die Mysterien des Vaters, die Mysterien der Zukunft werden nur in einem ganz kleinen Kreis gepflegt. Die Mysterien des Sohnes wurden in den Rosenkreuzerschulen gepflegt. In der neueren Zeit gibt es wieder die Mysterien der Rosenkreuze, die für Menschen sind, die ein Christentum brauchen, das aller Weisheit gegenüber gewappnet ist. Heute wollen wir uns mit den Mysterien des Sohnes beschäftigen und sehen, wie sie sich von den alten heidnischen Mysterien unterscheiden. Wenn wir den gewaltigen Fortschritt begreifen wollen, der durch das Christentum geschehen ist, so müssen wir 2 bedeutungsvolle Aussprüche ins Auge fassen und verstehen lernen. Der eine ist: Selig sind, die da glauben, auch wenn sie nicht schauen. Der andere ist: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer diese 2 Aussprüche in aller Tiefe erfasst, der kann die Grundlagen des Christentums verstehen. Während Paulus auf der einen Seite das zündende, gewaltige Wort für die ganze Welt gefunden hat, hat er auf der anderen Seite seinen intimen Schülern Lehren gegeben, die zuerst mündlich überliefert und dann aufgeschrieben wurden und die auf den Namen Dionysos mit dem Beinamen Areopagita zurückgehen. Es handelt sich da um eine Stiftung des heiligen Paulus selbst, der die tiefste Weisheit verkündet hat. Diese Lehren des Paulus wurden zuerst im 6. Jahrhundert aufgezeichnet. Dies sind die Schriften des sogenannten Pseudo-Dionysos. Weniger das Historische als der Inhalt dieser Schriften interessiert uns. Es gibt ein esoterisches Christentum. Weil man das in gewissen Kreisen nicht zugeben will, hat man dem Johannesevangelium eine eigentümliche Stellung gegeben. Das Johannesevangelium wird von den Theologen als ein Buch angesehen, das aus dichterischer Kraft hervorgegangen ist. Sie verstehen aber nicht, was mit dem Johannesevangelium gemeint ist. Wo die 3 anderen Evangelisten das Exoterische erzählen, erzählt das Johannesevangelium, was der Schreiber erlebt hat, als ein eingeweihter Seher, der in der geistigen Welt schauen konnte. Vom Gesichtspunkt des Eingeweihten hat der Schreiber das Johannesevangelium geschrieben. Wer dieses Buch als ein Buch betrachtet, das man ebenso wie ein anderes Buch lesen soll, der weiß gar nichts vom Johannesevangelium. Nur der weiß etwas davon, der es erleben kann. Die meisten Übersetzungen geben nicht den Geist des Johannesevangeliums wieder. Die ersten Worte dieses Evangeliums lauten in richtiger Übersetzung: Im Urbeginn war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginn bei Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, und außer durch dieses ist nichts von dem Entstandenen geworden. In diesem war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, gesandt war er von Gott, mit seinem Namen Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er Zeugnis ablege von dem Licht, auf das durch ihn alle glauben sollten. Er war nicht das Licht, sondern ein Zeuge des Lichtes. Denn das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, wollte in die Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch es geworden, aber die Welt hat es nicht erkannt. In die einzelnen Menschen kam es, aber die einzelnen Menschen nahmen es nicht auf. Die es aber aufnahmen, konnten sich durch es als Gotteskinder offenbaren. Die seinem Namen vertrauten, sind nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus menschlichem Willen, sondern aus Gott geworden. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Lehre gehört, die Lehre von dem einzigen Sohn des Vaters, erfüllt von Hingabe und Wahrheit. Diese Worte mit ihrem Inhalt soll man nicht so benutzen, dass man über sie grübelt, sondern dass man sie in folgender Weise auf sich wirken lässt, wie zahlreiche Menschen sie durch die Jahrhunderte benutzt haben. Des Morgens in der Früh, wenn die Seele noch morgen jungfräulich ist, da lässt man diese Worte in der Seele ertönen bis zu der Stelle: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Lehre gehört, die Lehre von dem einzigen Sohn des Vaters, erfüllt von Hingabe und Wahrheit. Wenn man das tut, Tag für Tag, dann zeigt sich in der Seele etwas, was ihr ein neues Leben gibt, ihr eine Wiedergeburt gibt, was den Menschen zu einem geistig Verwandelten macht. Der Mensch sieht dann um sich eine geistige Welt, von der er vorher keine Ahnung hatte. Jeder, der die ersten Worte des Johannesevangeliums als seelisches Erziehungsmittel so auf sich wirken lässt, erlebt selbst das Johannesevangelium in gewaltigen Bildern. Da steht vor seinen Augen Johannes der Täufer, wie er den Christus tauft. Dann sieht er das Bild des Nikodemus, wie er seine Unterredung mit dem Christus hat. Er sieht, wie der Christus den Tempel reinigt, und so alle Szenen des Johannesevangeliums. Er erlebt die 7 Stationen der Passion vom 13. Kapitel an. Um in der richtigen Weise die Worte auf sich wirken zu lassen, um das Wort zu finden, das durch das Johannesevangelium verkündet wird, sagt der Lehrer dem Schüler Folgendes: Du musst dich durch Wochen hindurch mit einem einzigen Gefühl ganz erfüllen. Denke einmal an die Pflanze, sie wurzelt im toten Stein. Wenn sie ein Bewusstsein hätte, so müsste sie sich zum toten Stein niederbeugen und zu ihm sagen: Ohne dich könnte ich nicht leben. Aus dir hole ich meine Nahrung und meine Kräfte. Dir verdanke ich mein Dasein. Ich danke dir. Das Tier müsste ebenso zur Pflanze sagen: Ohne dich könnte ich nicht leben. Ich neige mich in Dankbarkeit zu dir, denn aus dir ziehe ich das, was ich zu meinem Leben brauche. So ist es mit allen Reichen. Auch der Mensch muss sich auf einer höheren Bewusstseinsstufe angelangt zu denen herabneigen, die für ihn arbeiten und ihnen danken, wie die Pflanze dem Stein. Wer ein christlicher Eingeweihter werden will, der muss durch viele Wochen hindurch dieses Gefühl in sich entwickeln, dass er demjenigen Dank schuldet, der unter ihm steht. Dann erlebt er geistig das 13. Kapitel des Johannesevangeliums, wo dieses Gefühl durch den Christus bei der Fußwaschung vorgelebt wird. Er lebt vor: Ohne dass ihr seid, könnt ich nicht sein. Ich neige mich zu euch wie die Pflanze zum Stein. Als äußeres Symptom erlebt der Eingeweihte auf dieser Stufe ein Gefühl, wie wenn Wasser um seine Füße spülen würde. Lange Zeit ist dies vorhanden. Wenn er das durchgemacht hat, kann der christliche Myste die nächste Stufe der Einweihung durchmachen. Dazu muss er das ausbilden, dass er gegenüber allen Stürmen und allen Bedrängnissen des Lebens standhalten kann. Dann erlebt er ein zweites Bild. Er sieht sich selbst gegeißelt und spürt wochenlang am eigenen Leib etwas wie ein Wehtun an einzelnen Stellen. Er erlebt die Geißelung. Nun kann er zur dritten Stufe aufsteigen. Der Lehrer sagte zum Schüler: Du musst in dir das Gefühl ausbilden, ertragen zu können, dass das, was für dich das Höchste ist, mit Spott und Hohn bedeckt wird. Spott und Hohn dürfen dir nichts sein gegenüber der Festigkeit und Sicherheit deines Inneren. Dann erlebt der Schüler zwei Symptome der christlichen Einweihung. Er erlebt die Dornenkrönung, er sieht sich selbst geistig mit der Dornenkrone und erlebt eine Art von Kopfschmerz, die das Zeichen für diese Einweihungsstufe ist. Dann muss er als viertes das Gefühl in sich entwickeln, dass der Leib nichts anderes für ihn ist als irgendein anderer Gegenstand der Welt. Dann trägt er den Leib mit sich nur noch als Instrument. Man lernte in manchen Mysterienschulen, sich anzugewöhnen zu sagen, mein Leib geht durch die Tür und so weiter. Da erlebte der Mystik selbst die Kreuztragung und er sah sich gekreuzigt. Das äußere Symptom dafür war, dass während der Meditation an den Stellen der Wundmale des Christus die Stigmata auftraten, an den Händen, den Füßen und an der rechten Seite. Das ist die Blutprobe des Mysten, die vierte Stufe der Einweihung. Danach stieg er zur fünften Station auf, die man den mystischen Tod nennt. Ein hohes Erlebnis geistiger Art, auf das nur hingedeutet werden kann, ist der Moment, wo ihn die ganze physische Welt wie ein schwarzer Schleier umgibt. Da lernt er all das kennen, was die Ursachen des Bösen sind. Das nannte man die Hinabfahrt in die Hölle. Es kam dann ein merkwürdiges Gefühl, wie wenn der schwarze Vorhang auseinandergerissen wird. Das ist der mystische Tod und die mystische Erweckung. Die sechste Stufe ist die sogenannte Grablegung. Alles, was die Erde trägt, muss dem Menschen so wertvoll werden wie sein eigener Leib. Der physische Leib des Menschen könnte nicht losgelöst von dieser Erde existieren. Einige Meilen von der Erde entfernt würde er verdorren, wie die Hand verdorren würde, wenn man sie vom Körper trennte. Was für den Finger der Leib, das ist für den Menschen die Erde. Die Selbstständigkeit, die sich der Mensch beilegt, ist eine Illusion. Wie der Mensch physisch von der Erde abhängig ist, so ist er geistig von der Geisteswelt abhängig. Erst wenn der Mensch sich mit dem ganzen Planeten vereinigt fühlt, dann ist er in die Erde gelegt. Dann erfolgt für ihn die Grablegung. Darauf folgt die siebte Stufe, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Hier erlebt der Mensch das Ewige. Beschreiben lässt sich diese Stufe nicht. Die ägyptischen Priesterweisen bedienten sich nicht der Schriftzeichen, um solche Dinge zu beschreiben. Eine Art und Weise musste den Mysterien gefunden werden, um das auszudrücken, was Worte nicht sagen können. Durch die Gewalt, die Zauberkraft des Johannesevangeliums, kann man dieses Evangelium selbst erleben. Eine solche Einweihung ist die Einweihung des Sohnes. So etwas war erst möglich, nachdem der Christus da war. Der äußere Christus, der in Palästina gewandelt ist, verhält sich zu dem inneren Christus, den der Myste erlebt, wie die Sonne sich zum Auge verhält. Gäbe es kein Auge, so könnte die Sonne nicht wahrgenommen werden. Aber die Sonne hat das Auge erzeugt. Wo kein Licht ist, geht auch das Organ für Licht verloren. Das Auge ist durch die Sonne geschaffen worden. Das Auge ist durch das Licht für das Licht geschaffen, sagt Goethe. Wer das Johannesevangelium auf sich wirken lässt, entwickelt das innere Auge. Aber wie ohne Sonne nie das Auge entstanden wäre, so wäre die geistige Sehkraft nie entstanden, wenn der Christus, die geistige Sonne, nicht auf der Erde gewandelt wäre. Kein Christentum ohne den Christus Jesus. Das ist das Wesentliche und Wichtige. Alle anderen Religionsstifter konnten von sich sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit. Lehrer waren sie alle. Das Christentum hat an Lehren nichts Neues gebracht. Aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf kommt es an, dass sich die Christen wie in einer Familie mit dem Christus Jesus verbunden fühlen. Darauf kommt es an, dass er da war, dass er gelebt und gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Morgenländische Religionslehrer haben so wie das Christentum eine Exoterik und eine Esoterik. Das Christentum unterscheidet sich von diesen dadurch, dass seine Exoterik schlichter, volkstümlicher ist. Sie spricht zum Herzen, zum Gefühl. Aber seine Esoterik ist wesentlich tiefer als alle morgenländische Esoterik. In Wahrheit ist die christliche Esoterik das Tiefste, was der Menschheit gegeben worden ist. In der christlichen Esoterik ist jenes Wesen, mit dem man verbunden sein muss, selbst auf die Erde gekommen. Es handelt sich darum, dass man an die Göttlichkeit des Christus glaubt. In den alten Mysterien konnte man nur nach einer dreitägigen Einweihung schauen. Im Christentum ist historische Tatsache für alle geworden, was vorher nur in den Mysterien des Geistes vorhanden war. Die Vorgänge in Palästina sind zugleich Symbol und historische Tatsache. Das Christentum ist so, dass das einfachste und schlichteste Gemüt es begreifen kann. Aber selbst der Weise wächst niemals über das Christentum hinaus. Die tiefsten Weisheitslehren liegen darin. Wenn wir das Johannesevangelium als Lebensbuch verstehen, sodass wir mit ihm leben, es in uns aufleben lassen, dann werden wir das esoterische Christentum erkennen. Ein solches esoterisches Christentum hat es immer gegeben. Es hat immer gewirkt, wo das Christentum seine edle Seite zur Geltung gebracht hat, wo das Christentum der Menschheit die großen Kulturgüter gebracht hat. All denen, die die Gemeinsamkeit mit dem Christus empfunden haben, denen strömte daraus eine solche Kraft zu, dass sie wussten, dass das Leben über den Tod immer da siegen wird, dass der Tod keine Wahrheit ist. Goethe hat gesagt, dass die großen Weltenmächte den Tod erfunden haben, um viel Leben in der Welt zu haben. Das Christentum ist ein Beweis, dass in die Seele ein Bewusstsein davon kommen kann, dass das Leben stets dasjenige ist, was Sieger in der Welt ist.